Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Unser Folgentitel der vergangenen Woche passt auch in dieser Woche wieder hervorragend. Und währenddessen halten uns natürlich Wimbledon, die jetzt gestartete Tour de France und auch die Finals am kommenden Wochenende auf Trab. Und das alles und noch viel mehr in der neuen Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit ein Hallo an David. Moin, moin, wir hatten ja ein stürmisches Wochenende. Moin, moin, wir hatten ja ein stürmisches Wochenende hinter uns.
Ja, das kann man wohl sagen, Benny. Schöne Grüße an dich und an alle da draußen. Ja, es ist ja schon so eine kleine Tradition geworden und gibt es ja nun auch schon ein Weilchen, dass die erste Juli-Folge immer erst am Dienstag kommt, weil bei uns in der Heimat immer ein großes Fest ist. Da auf jeden Fall nochmal Dank an alle Leute, die uns angesprochen haben und unser Projekt gut finden. Das ist nämlich mit einigen Leuten passiert, da auf jeden Fall den großen Dank dafür. Warum unser Folgentitel, vor allem im Handball und nicht nur im Fußball, den Erfolg in der U21 zu suchen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Unter anderem blicken wir aber voraus auf die Finals, blicken natürlich auf das, was in Wimbledon jetzt begonnen hat, die Qualifikation und natürlich auch das Hauptturnier. Wir haben die Tour de France eben gerade, ist die vierte Etappe zu Ende gegangen. Wir haben die Handball-U21-Weltmeisterschaft, wir haben das Formel-1-Sprintwochenende in Spielberg. Auch da steht jetzt mit dem großen Preis von Silverstone noch ein Grand Prix dieser Woche aus. Wir haben eine CHIO in Aachen, da haben wir dann die liebe Mareike, die uns dazu Informationen bereitstellen wird. Leichtathletik mit Hinblick auf die deutschen Meisterschaften gucken wir uns natürlich an, was in der Diamond League passiert ist. Wir haben Darts, wir haben Skispringen in Zakopane im Rahmen der European Games und natürlich eine Menge Fußball, U21, Damen-Testspiele, Transferneuigkeiten und natürlich unsere Lieblingsrubrik, wie viele Spiele hat Arminia Bielefeld unter Vertrag.
Ja, und da gab es ja auch täglich jetzt wieder was zu berichten. Genau, aber wie du schon richtig sagtest, wir müssen ja erstmal zum Anfang, bestenfalls in das Weitere gehen, bevor wir zum Tennis kommen. Was gibt's denn da zu berichten?
Genau, auf der einen Seite eine große Bestmarke von Bernhard Langer, dem Golfspieler. Was glaubst du inzwischen, wie alt er ist, Benny?
Ich habe ein Bild von ihm gesehen und er bewegt sich aufs Rentenalter zu, wenn man das als Vergleich ranziehen will, oder?
65 Jahre alt ist der Gute geworden und hat jetzt zum 46. Mal ein Golfturnier auf der US-Senioren-Tour gewonnen, ist damit jetzt alleiniger Rekordhalter, kriegt er in Deutschland auch gefühlt gar keiner mehr mit, dass der noch in dem hohen Jahren wirklich phänomenale Golfleistungen entzaubert. Natürlich in seiner Karriere allein auf dieser Tour schon zweistellige Millionenbeträge eingespielt, da gucken wir natürlich im Golf immer gern auf die Preisgelder. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall die Finals zu besprechen, die waren noch nicht, sondern die stehen bevor, am kommenden Wochenende, am Donnerstag geht es schon los mit dem Stabhochsprung. Donnerstag die Damen und Freitag die Herren. Dann gibt es natürlich Leichtathletik und viele andere Sportarten, die im Gebiet Rhein-Ruhr ausgetragen werden. Einige andere Wettbewerbe allerdings beispielsweise auch in Berlin und die anderen Leichtathletik-Wettbewerbe in Kassel. Das heißt, mich wird man am Samstag im Au-Stadion antreffen können und unser lieber Kollege Jan Volkmar aus unserer Heimat, unser Kumpel, der ist tatsächlich überraschenderweise in Düsseldorf auf die Startliste gerutscht. Das auf jeden Fall vorneweg, bevor wir nachher noch zur Leichtathletik kommen. Das ist richtig cool.
Ja, genau, die 5,5 Meter haben ja gereicht für die Quali bei den deutschen Meisterschaften und das ist natürlich auch für ihn eine riesengroße Geschichte. Vielleicht kriegen wir ihn ja nächste Woche sogar mal in den Podcast. Das wäre natürlich cool, da noch einen Vor-Ort-Bericht von einem so jungen Talent, den wir sogar noch kennen, aufzuschnappen. Und dementsprechend freue ich mich da auch sehr, ihn da vor dem TV, vom TV mitfiebern zu können. Und generell wird das natürlich wieder eine große Reizüberflutung. Etliche Streams, die man über die öffentlich-rechtlichen Sender auch im Internet verfolgen kann. Und ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten. Und ja, das sind ja die Wochenenden, die wir im Sommer auch immer vor uns haben und auf die wir uns auch jedes Jahr freuen.
Genau. Volle Pulle Programm im Sport und dann starten wir direkt rein mit den Wimbledon Championships. Die ersten Wettkampftage sind gestartet. Am gestrigen Montag ging das Turnier so richtig los. Wir haben in der Qualifikation auch schon das Auftreten vieler deutscher Damen und Herren gesehen, die nicht immer zum erfolgreichen Ende geführt haben, aber ich glaube jetzt zwischenzeitlich kann man ein durchwachsenes Wimbledon-Fazit der ersten Tage ziehen, Benny, oder?
Ja, ganz genau. Also vielleicht erstmal aber vorher zu den Favoriten, also ein Carlo Alcaraz oder eben auch ein Novak Djokovic. Die haben tatsächlich sehr souverän ihre erste Runde bereits überstanden. Tatsächlich verzögert sich jetzt aber die erste Runde generell ein wenig durch große Regenschauern rund um Wimbledon, rund um die Plätze. Unter anderem wurden da jetzt auch die Spiele von Hanfmann, Zverev und Co., auch, ich glaube, Tatjana Maria unter anderem ist betroffen, verschoben, was eigentlich am heutigen Nachmittag passieren sollte. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber wir hatten ja auch schon ein paar deutsche Starter, die ihr Erstrundenmatch bestreiten durften. Zum einen hatten wir ja, David, sogar ein deutsch-deutsches Duell mit Dominik Köpfer und Oskar Otte. Der Qualifikant Oskar Otte konnte sich da überraschend deutlich in drei Sätzen durchsetzen mit 7-5, 6-3, 7-6. Und ja, ansonsten konnte auch der Qualifikant Matera tatsächlich, Maximilian Matera, sein Erstrundenmatch gewinnen gegen den Kroaten Gojo am Ende in vier Sätzen. Das war umkämpft 7-5, 6-7, 6-3, 6-4. Auch da schön, dass der überhaupt die Quali geschafft hat und beide Qualifikanten jetzt sogar in Runde 2 stehen. Wie gesagt, Zverev steht noch an, der trifft auf den niederländischen Qualifikanten Brouwer. Und bei den Frauen, wird eben noch reichlich verschoben. Wie gesagt, Korpatsch hätte heute Nachmittag auch noch spielen müssen, kam aber wegen des Regenschauers auch noch nicht dran. Da gab es auch eine Überraschung, Coco Gauff ist schon ausgeschieden tatsächlich. Und bei den Herren übrigens auch Felix Auger-Aliassime, vielleicht so als größten Namen. Juli Niemeyer hätte heute Abend gespielt, auch die darf noch nicht dran. Und da ist tatsächlich, soweit ich es sehe, momentan auch nur Anna Friedsam bisher ausgeschieden.
Ja, genau. Also generell wirklich auch interessante Partien. Wir haben zum Beispiel eine Erstrundenpartie, gerade läuft Thiem gegen Tsitsipas. Tsitsipas an 5 gesetzt, ist auch unterbrochen. Thiem führt im ersten Satz, hat den ersten gewonnen. 6-3, 3-4 steht es da. Ich bin gespannt, wie das jetzt nach den Regenunterbrechungen weitergeht. Das ist auf jeden Fall schön, weil man über die deutschen Spielerinnen und Spieler hinaus, glaube ich, wirklich ganz coole Sachen dabei hatte. Genau. Venus Williams ist übrigens auch dabei gewesen. Die ist auch schon rausgeflogen. Und auf die Doppelturniere gucken wir natürlich in den nächsten Tagen dann auch wieder. Noch, da ist unter anderem natürlich auch Daniel Altmaier mit dabei, der mit Karatsev zusammenspielt, aber ein schwieriges Erstrunden losbekommen hat. Kravets und Pütz sind natürlich wieder dabei, Hanfmann spielt Doppel, Andy Mies ist dabei, also da ist wirklich wieder eine ganze Menge geboten und da könnt ihr natürlich auch den ganzen Tag in der Sky-Konferenz verbringen und da euch Tennis den ganzen Tag anschauen. Es ist wirklich wieder eine Menge Auswahl im Moment, das ist sehr schön.
Ja, definitiv. Und Wimbledon macht ja auch wirklich Spaß. Da sind ja die Zeiten auch ein bisschen angenehmer als bei den Australian Open, die wir auch schon erleben durften in diesem Jahr. Das heißt, da sollte auch jeder, der vielleicht erst am frühen Abend oder späten Nachmittag reinschalten kann, auf seine Kosten kommen.
Genau, dann kommen wir zur Tour de France, die größte Radtour der Weltgeschichte. Jedes Jahr, 3 Wochen quer durch Frankreich. Benni, ich kenne den Kollegen Lukas Storms von Screentime Sport. Der ist so ein bisschen im Hype-Fieber ausgebrochen. Den kennst du auch, das ist schön. Wie ist der Tour de France-Hype bei dir? Am Wochenende konnten wir noch nicht ganz so viel sehen, aber wir steigern uns so langsam rein.
Genau, wir steigern uns rein. Wir haben eben das Ende der heutigen Etappe gesehen. Da gibt es ja einen Doppelsieg zu vermelden. Das wirst du uns gleich sicherlich auch nochmal schon sagen können. Aber ich werde mich die Tage auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Zwar wahrscheinlich wenig durch Live-Übertragung, vielleicht dann immer gegen Ende der Etappen, wenn es hochkommt. Aber natürlich über die hervorragenden Sportschau-Highlight-Zusammenfassungen auf YouTube. Und es gibt ja auch einen Podcast, den du mir empfohlen hast, wo ich auch nochmal reinhören werde. Und ja, das wird wahrscheinlich so meine Hauptanlaufstellen sein in den nächsten Tagen. Weil, so eine Etappe geht ja doch auch für eine lange Zeit. Und heute, gerade heute, sagtest du ja auch, ist doch verhältnismäßig wenig passiert, bis auf beim Schlusssport.
Ja, genau. Also wir hatten natürlich generell Berichterstattung, Eurosport, ARD natürlich breit dabei in der ARD-Mediathek. Zum einen Podcast Tourfunk sei empfohlen und Mythos Tour, nochmal eine separate Doku-Serie. Und auch natürlich kritische Berichterstattung, unter anderem mit diesen Doping-Vorwürfen, die wir nach wie vor im Radsport haben. So auch beim Team Bahrain Victorious, wo der deutsche Tourneuling Phil Bauhaus am Start ist. Haben wir euch im Reel in dieser Woche gezeigt, wer aus deutscher Sicht bei der Tour alles dabei ist. Hajo Seppelt ist, glaube ich, uns allen ein Begriff. Sozusagen der sportpolitische Medienvertreter der Sportschau, der gerade auch die kritischen Themen immer mit investigativen Interviews beleuchtet, hat da eine Bahrain Victorious kritische Doku gemacht, weil da unter anderem auch letztes Jahr Hausdurchsuchungen, Hoteldurchsuchungen stattgefunden haben und Phil Bauhaus sich im Moment gar nicht mal so schlecht schlägt und das Team jetzt Interviewsperren verhängt hat. Also es ist so ein bisschen vergleichbar wie Günther Steiner in der Formel 1, der Sky Deutschland keine Interviews mehr gibt, aber sich währenddessen für Servus TV noch an die Boxenmauer schalten lässt. Also das ist wirklich interessant, was da auch so medienrechtlich oder medienmäßig gerade gerade passiert. Und sportlich gesehen ist es natürlich so, dass wir mit dem morgigen Mittwoch und dem Donnerstag, dadurch, dass wir den Start in Bilbao hatten, also im Baskenland, gleich die Pyrenäen vor der Tür haben und mit dem klassischen Etappenort Po morgen dann 165 Kilometer schon mit den ersten Ohr-Kategorie-Bergen anstehen. Also da wird es dann die ersten Angriffe geben. Die haben wir auch schon auf der ersten Etappe gesehen, die so ein bisschen klassikermäßig war. Das Baskenland ist ja auch bekannt für seine ja doch welligen Etappen. Und da haben wir einen Doppelsieg für die beiden Zwillinge Adam und Simon Yates gehabt aus Großbritannien. Adam konnte die erste Etappe gewinnen. Tadej Pogacar wurde Dritter. Pinot, das sind relativ viele Favoriten, die sich da schon abgesetzt haben. Und wer da an der ersten Etappe schon nicht auf der Tuchfühlung war, der hat schon die ersten Sekunden mit auf die nächsten Etappen als Rückstand mitgenommen. Die zweite Etappe hat dann Victor Lafay gewonnen, auch in einem Schlusssport von vielen Favoriten vor Wout van Aert und Tadej Pogacar. Emanuel Buchmann ist da 15. geworden, der ist Stand jetzt auch noch der beste Deutsche im Klassement. Und ich habe es eben schon angesprochen, Phil Bauhaus schlägt sich gar nicht so schlecht. Der ist nämlich ganz knapp nicht Etappensieger auf der dritten Etappe geworden. Deswegen kam diese Interviewdebatte nochmal hoch. Jasper Philipsen siegt davor, Phil Bauhaus und Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Wout van Aert. Mark Cavendish ist natürlich auch wieder dabei. Also das war ein richtiges Sprintfinale und heute gab es ein paar Stürze, aber den gleichen Etappensieger Jasper Philipsen vor Caleb Ewan und wieder Phil Bauhaus auf den dritten Platz. Kokar Cavendish wieder unter den Top 5, also mal gucken, ob der Mann von der Isle of Man da noch einen Etappensieg einfahren kann, das wäre wirklich ganz, ganz cool.
Der alte Hase der Tour de France, ja, ein Name, der auch gefühlt, waren da in den letzten Jahren eigentlich schon mal Rücktritts News zu hören oder Gerüchte?
Ja, da hatten wir irgendwie, glaube ich, sogar vor ein paar Monaten mal gesprochen, irgendwie von wegen, dass er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und da war es irgendwie doch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Jahr vielleicht ein Toursieg oben drauf kommt. Dann gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Wertungen. Da sind Philipsen und Lafay in der Sprintwertung vorneweg. Auch da Cavendish natürlich mit drin. Nelson Paulus führt in der Bergwertung. Davon gab es noch nicht ganz so viele. 18 Punkte hat er Stand jetzt und da wird sich in den nächsten Tagen natürlich noch einiges drehen. Und das gelbe Trikot trägt noch Adam Yates. Das wird sich auf jeden Fall ändern, denn sein Teamkollege Tadej Pogacar ist natürlich Topfavorit. Auch das wird natürlich spannend. Also in den nächsten Tagen auf jeden Fall einschalten und dann wird sich sicherlich in allen Klassements nochmal einiges tun. Bester Deutscher, Emanuel Buchmann, wird, glaube ich, jetzt nicht um das Podest der Tour mitkämpfen, aber auch da sind wir natürlich gehofft oder hoffen wir drauf, dass der Deutsche auch bei den großen Bergen Col du Aspin und Col du Tourmalet am Donnerstag beispielsweise mithalten können.
Ja, ganz genau. Also da steht auf jeden Fall vor uns eine turbulente Woche und da werden wir natürlich euch auch wieder wie immer auf dem Laufenden halten. Und ja, David, ich glaube, das wäre es erstmal aus dem Radsport, oder? Und dann genau. Können wir eigentlich, bevor wir natürlich dann noch zum Handball gehen, da gab es ja doch eine kleine Sensation, vielleicht sogar aus deutscher Sicht. Dann gehen wir kurz in die Pause, oder?
So ist es, genau. TV-Empfehlung, Sonntag, Puy de Dôme, Etappenfinale. Ich glaube, über 30 Jahre lang kein Tour-Etappenziel gewesen. Das ist wirklich spektakulär. Mhm. Musst ihr euch angucken, das werden tolle Bilder. Am Sonntag dann auch eine schwierige Bergetappe und am Montag Ruhetag. Das ist perfekt für uns zum Aufarbeiten. Nächste Woche gibt es uns da wieder Montag. @onthepitch_pod. Gleich geht's weiter, wie du eben schon gesagt hast, mit der Handball U21-Weltmeisterschaft.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der U21-Weltmeisterschaft im Handball, Benni. Letzte Woche haben wir gesagt, U21 läuft im Handball besser als im Fußball und ich würde sagen, eigentlich könnten wir den Folgentitel 1:1 auf diese Woche übertragen, denn da lief es ja deutlich besser als bei den Fußballern im Handball, ne?
Ja, definitiv, denn da gab es ja sogar den ganz großen Titel, den ganz großen Wurf, wo, der ganz große Wurf, das passt natürlich zum Handball jetzt noch optimal, bei der Handball U21-WM, denn Deutschland ist tatsächlich Weltmeister geworden und das wirklich in einer in einem Furor, den man sich so gar nicht vorstellen konnte. 40-30 im Finale gegen die Ungarn und im Halbfinale schlägt man, 40-30 im Halbfinale gegen Serbien und im Finale schlägt man dann Ungarn mit 30-23, unter anderem auch aufgrund eines Super-Torhüters David Späth. Den kennen wir ja auch aus der Senioren-Nationalmannschaft mittlerweile ganz gut.
Final Four war das, glaube ich, vor allem, wo er
genau, Final Four. Da stand er vielleicht auch erstmal für die breite Öffentlichkeit im Rampenlicht und zeigte sein Können und zeigte auch, dass ja, die junge Generation, die da aufkommt, nicht nur aus Juri Knorr besteht. Auch das ist vielleicht immer mal gut zu wissen. Und das zeigt auch dieser WM-Titel. Denn, wie schon gesagt, gerade in den Finalspielen ab dem Halbfinale zeigte man wirklich eine so dominante Form und holte sich tatsächlich jetzt den Titel in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Also das sogar noch vor heimischem Publikum. 8.000 Menschen waren vor Ort, ausverkaufte Halle. Und das bei einem U21-Junioren-Turnier. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt vielleicht auch noch mal, dass der Handball in Deutschland doch eine ganz besonders große Lobby hat.
Absolut. Über 1 Million Leute, die bei Eurosport auch das Finale gesehen haben, habe ich gelesen. Also das ist wirklich eine richtig schöne Sache. Der dritte Titel für die U21-Mannschaft nach 2019 und 2021. Also da reiht man sich nach 2009 und 2011. Sorry, da habe ich mich falsch notiert. Eine zweite Personalie, die wir auf jeden Fall noch hervorheben müssen, ist Nils Lichtlein. Der Nachname ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Denn Carsten Lichtlein, sein Onkel, war ja lange Jahre auch nicht nur Rekordspieler in der Bundesliga, sondern vor allem auch Nationaltorhüter, ist immer hinter Jogi Bitter und Silvio Heinefetter der dritte Mann gewesen und bei den großen Turnieren, die wir natürlich auch alle vor den Schirmen verfolgt haben, am Start gewesen. Und sein Neffe eben jetzt, Nils Lichtlein, hat mit den Füchsen natürlich mit der European League schon mal einen großen Titel geholt, aber jetzt mit dem Weltmeistertitel in der U21 nicht nur einen Pokal geholt, sondern vor allem auch die Auszeichnung als MVP des ganzen Turniers. Also David Späth und Nils Lichtlein, damit jetzt auch beide auf jeden Fall prägend und ich finde, da sich David später, glaube ich, schon mal den Titel Athlet der Woche bei uns verdient hat, kann sich Nils Lichtlein da jetzt super einordnen.
Ja, genau. Erstens das und zweitens ist auch eine Besonderheit für den Trainer Martin Heuberger, der nämlich jetzt schon zum dritten Mal Weltmeister wird mit der UN20, 2009 und 2011 zuletzt, also auch da ist es schon ein bisschen länger her, jetzt 12 Jahre zuletzt. Ja. Und das ist doch auch ein Zeichen, dass es jetzt offensichtlich auch mit der Jugend im Handball, mit der deutschen Jugend im Handball wieder ein Stück weit bergauf geht und da eine Generation heranwächst, die bestimmt auch die A-Nationalmannschaft früher oder später wieder vielleicht zu alten Erfolgen verhelfen kann.
Genau so ist es. Für Handball interessiert es wieder ganz interessant, wer da noch dabei ist. Also Spiel um Platz 3 beispielsweise, da hat sich Island gegen Serbien durchgesetzt. Island ist ja traditionell auch eine sehr, sehr starke Handballnation. Also da sind wir gespannt, wie sich das alles auftürmt. Denn wir haben einen deutschen, also Frank Buschmann hat das, glaube ich, ähnlich getweetet. Wir haben einen deutschen Champions-League-Sieger, wir haben einen Weltmeistertitel bei den Junioren und wir haben nächstes Jahr EM im eigenen Land. Und das trifft eben nicht im Fußball zu, sondern im fucking Handball. Und da muss mehr gepusht werden, dass wir nächstes Jahr das große Handballturnier eben nicht nur in Deutschland haben, sondern vor allem diese Begeisterung eben auch aufkommt und wir nicht irgendwie drumdrucken. Ja, im Sommer interessiert sich niemand für die Heim-EM im Fußball, denn Handball begeistert die Massen auf jeden Fall auch. Das werden wir auch da wieder sehen.
Ja, definitiv. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, dann wäre es das, glaube ich, erstmal aus dem Handball. Auch da ist natürlich wichtig, dass wir uns offensichtlich auch nicht nur auf die A-Nationalmannschaft und auf die Bundesliga und Co. konzentrieren, sondern wenn so etwas passiert wie in der U21, dann sind wir natürlich auch am Start. Aber das soll es erstmal aus dem Handball gewesen sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück in den Motorsport oder in den Rennsport, wo in der Formel 1 tatsächlich das nächste Sprintrennen, das Sprintwochenende stattfand und das in Spielberg in Österreich. Und gerade da wir ja kein deutsches Rennen mehr haben, müssen wir eben unsere traditionell nahen Rennen eben im Ausland suchen. In Spa zum Beispiel Ende des Monats oder jetzt eben in Spielberg, was ja auch doch Traditionscharakter hat.
Ja, auf alle Fälle, da du Spa ansprichst, jetzt wieder eine ziemlich traurige Nachricht, da ein Jugendfahrer in der Frecker-Serie, in der deutsche Rennfahrer Tim Tramnitz auch am Start ist, tödlich verunglückt ist, wieder direkt auf der Chemistrade nach Urouge, wo ich letzten Sommer auch bei der Formel 1 genau da stand. Das ist einfach quasi die gleiche Stelle, bei der damals Antoine Hubert starb und das nach wie vor ein riesiger Schock natürlich über den ganzen Motorsport-Zirkus geworfen ist. Deswegen auch hier nochmal das auf jeden Fall angesprochen. Und die Formel 1 natürlich jetzt in Spielberg. Viele Deutsche sind dahin gepilgert. Das wird auch in Ungarn so sein, das wird in Belgien so sein. Und natürlich ist es in Spielberg auch so. ORF hat groß aufgeblasen und da hat Red Bull sich natürlich nicht lumpen lassen und hat da ordentlich was reingebuttert. Und das war, glaube ich, ein schönes Festival-Wochenende, was wir da in Spielberg gesehen haben. Mit weniger schlechten Schlagzeilen als letztes Jahr. Da gab es ja auch so negative Zwischentöne. Und sportlich gesehen war es auch spektakulär. So ein bisschen Regen hat er die notwendige Würze verliehen. So ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist noch dieses Sprint-Shootout. Also das ist jetzt das Sprintrennen, keine Auswirkung auf das Hauptrennen am Sonntag hat. Qualifikation fand also am Freitag schon statt. Verstappen vor Leclerc und Sainz, Norris, Hamilton, Stroll, Alonso, Hülkenberg auf Platz 8. Und das sollte sich dann auch bewahrheiten und vor allem auch Punkte bringen, denn wenn wir auf das Sprintergebnis schauen, ist da nicht der Sieg von Max Verstappen vor Sergio Perez das Ausschlaggebende, sondern vielleicht die beiden Platzierungen von Aston Martin auf 4 und 5 und zwar Stroll vor Alonso, aber vor allem dahinter. Platz 6 im Sprintrennen am Samstag, Nico Hülkenberg im Haas holt 3 Punkte. Das ist auf jeden Fall eine schöne Message und das hat ihm auf jeden Fall das Wochenende gerettet, denn am Sonntag ist er ausgeschieden als einziger Fahrer.
Ja, ganz genau. Also auch da wichtig für Hülkenberg, zumindest im Sprint ein paar Punkte mal wieder mitgenommen zu haben. Ansonsten, was natürlich auch auffällt, ist, dass es auch mal wieder endlich einen Podestplatz für Ferrari gab. Immerhin mit einem ja doch starken zweiten Platz von Leclerc vor Sergio Perez. Max Verstappen, ja, unangefochten natürlich wieder einen Titel geholt und ja, Lando Norris streift natürlich sogar knapp am Podium vorbei mit Platz 4. Auch das haben wir von McLaren in dieser Saison noch nicht oft gesehen. Ich glaube, das müsste sogar das beste Ergebnis sein in dieser Saison bisher. Und gerade in diesem McLaren, wo wir am Anfang der Saison noch dachten, puh, was ist mit dem wohl noch möglich? Das war ja zum Saisonstart wirklich desolat, was da vom Team gezeigt wurde und was in welchem Zustand das Auto auch war. Dementsprechend auch das ist, denke ich, eine tolle Nachricht für McLaren, dass da zumindest wieder ein gutes Ergebnis dabei war. Ansonsten gab es aber auch für Mercedes doch einen kleinen Dämpfer zumindest, weil ich meine, am Ende sind das eben Platz, 7 und 8.
7 und 8.
Ja. Das ist natürlich nicht der Anspruch, gerade weil es für Mercedes ja auch in den letzten Rennen doch besser aussah, oder?
Ja, genau, wie das jetzt sich im Vergleich zu den letzten Rennen darstellt, da kommen wir gleich bei der WM-Wertung nochmal drauf zu sprechen, dass Lando Norris Spielberg ganz gut liegt, haben wir ja nicht zuletzt vor ein paar Jahren gesehen, als mit Last Lap Lando natürlich da dieses legendäre Video entstanden ist, bei der er sich die schnellste Runde noch geholt hat, beziehungsweise damals waren es, glaube ich, irgendwie ein 5-Sekunden-Abstand, den er gut machen sollte. Guckt da auf jeden Fall nochmal nach. Also Lando Norris kann Spielberg. Was prägend war, waren die Track-Limit-Strafen. Wir haben ganze 8 Stück davon gesehen im Hauptrennen, dass auch Stunden danach erst wieder kommuniziert werden muss. Generell die Grafik auch wieder. Also über die Formel 1 kann man sich wirklich genug aufregen, gerade was die Übertragung angeht. Und da hat Sky wirklich keine Schuld. Das liegt an der Formel 1 selbst. Und diese Strafen sind jetzt auch wirklich intransparent, gerade wenn das jetzt auch gefühlt erst Tage nach Rennende dann deutlich wird. Carlos Sainz 10 Sekunden Strafe, Lewis Hamilton 10 Sekunden Strafe, Gasly 10 Sekunden Strafe, Albon 10 Sekunden, Sargent 5 Sekunden, Ocon 30 Sekunden, De Vries 20 Sekunden, Magnussen 5 Sekunden, Tsunoda 15 Sekunden. Also wer da noch durchblickt, sorry, aber das kann es halt echt nicht sein. Hülkenberg, wie gesagt, der Einzige, der ausgeschieden ist, nach 12 Runden bereits. Ich bin gespannt, wie das in Silverstone weitergeht. Da gibt es ja auch Kurven, bei denen man sich gerne weit raustragen lässt. Das kann einfach in der Form irgendwie auch nicht sein.
Nein, definitiv. Also wenn du hier in das Tableau guckst, in die Tabelle, und da tut sich wirklich ein seltsames Bild auf, weil normalerweise ist es ja relativ einheitlich, die Plätze 1, 2, 3 und so weiter, ohne große Beweggründe dazwischen. Und hier jetzt zum Beispiel zwischen Platz 6 und Platz 7 dann 10 Sekunden, so viele 10-Sekunden-Strafen und Co., das gab es, glaube ich, in dieser Saison noch nicht. Und auch in dem Ausmaß ist das doch etwas überraschend. Dennoch hat es das Rennen natürlich auch wieder ein bisschen dadurch an Attraktivität dazu gewonnen, gerade weil die letzten Rennen ja doch eher harmlos waren und wenig passiert ist.
Ja, genau. Dann kommen wir vielleicht zur WM-Tabelle. Verstappen vorneweg. Perez hat das erfolgreichste Wochenende seit Baku, nachdem er in Monaco gar nicht gepunktet hat, in Spanien nur 12 und in Kanada nur 9 Punkte geholt hat. Alonso mit dem zweitschwächsten Wochenende seiner bisherigen Saison kann damit zufrieden sein. Stroll holt wieder mal 7 Punkte. Das ist okay, aber auch nicht das, was er eigentlich können muss im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Weiter auf Rang 8 in der WM-Tabelle. Und dahinter sind eigentlich keine großen Abstände wirklich bemerkenswert. beschwert. Leclerc und Russell auf Platz 6 und 7 punktgleich. Hülkenberg hat jetzt nach seinen 6 Punkten in Australien mit 3 Punkten auf 9 aufgestockt und ist jetzt 12. in der WM-Wertung. Also da ist weiter alles wie erwartet. Und was sich in der Konstrukteurswertung getan hat, und da hat Lance Stroll natürlich auch erheblichen Anteil dran, ist, dass Mercedes jetzt an Aston Martin vorbeigezogen ist. 178, Aston Martin 175, beziehungsweise das war auch vorher schon so, aber ja, wenn die Mercedes so ein bisschen Aufwind mitnehmen und Aston Martin eben wieder weiter nur mit einem Fahrer verlässlich punktet, wird das mit Platz 2 schwierig. Ferrari 19 Punkte hinter Aston Martin. Nee, es sind 21, rechnen kann ich nicht. Ansonsten mal gucken, was die nächsten Rennen bringen. Es geht ja jetzt spaßig weiter, unter anderem dieses Wochenende jetzt schon mit Silverstone. Und in Ungarn können wir ja wieder alle Formel 1 gucken, denn da wird es Next Generation bei Sky geben.
Ja, auch ein Angebot, was von Sky durchaus jetzt ausgebaut wird. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie das gerade dann in der Formel 1 vollzogen wird. Aber sei es drum, das wäre es erstmal aus der Formel 1. Da geht es ja jetzt zügig weiter. Und ja, bevor wir in die Pause gehen, gehen wir noch mal in eine Sportart, die wir so tatsächlich selten haben, aber tatsächlich doch diesmal eine Korrespondentin haben, die uns ein bisschen über den Reitsport aufklären will. Denn ja, das CHIO in Aachen war ja in der vergangenen Woche. Und ja, ich würde sagen, wir lassen mal die Mareike darüber ein bisschen reden, oder?
Kommen wir nun zum Springreiten. Da ist aus deutscher Sicht erstmal positiv zu erwähnen. Markus Ening und Stargold, die das Springen am Sonntag gewonnen haben, also das wichtigste Springen in Aachen. Und ebenfalls positiv kann man Richard Vogel und Jana Vargas noch erwähnen, die am Freitag und Samstag in den beiden Springen die Siege unter sich ausgemacht haben. Also Jana Vargas hat mit ihrem Zweitpferd, würde ich es jetzt mal nennen, Dorette, am Freitag gewonnen, und Richard Vogel hat mit Cipano Balobé, was auch, glaube ich, sein eher Zweitpferd aktuell noch ist, hat er am Samstag gewonnen, und am Freitag war dann halt Richard Vogel auf Platz 2 und am Samstag war Jana Vargas mit dem dritten Pferd im Vergleich zum Nationenpreis auf dem zweiten Platz. Mit Chaco's Lady ist er am Samstag geritten und im Nationenpreis ist Jana Vargas Limbridge geritten. Da hatte sie in der ersten Runde 4 Fehler, in der zweiten Runde hatte sie 0. Und was auffällig war, das hat die Co-Kommentatorin Janne-Friederike Meyer auch sehr gut erklärt. Sie hatte in der ersten Runde am letzten Hindernis den Fehler. Und weil das ja zwei identische, weil der Parcours in der ersten und zweiten Runde identisch war im Nationenpreis, hat sie dann in der zweiten Runde einen Galoppsprung mehr zum letzten Hindernis gemacht und das hat dann gepasst. Also das war sehr lernfähig. Und was man noch positiv erwähnen kann zum Donnerstag zum Nationenpreis ist, dass Janne-Friederike Meyer, die aufgrund einer Verletzung von Messi nicht am Start sein konnte, dass sie als Co-Kommentatorin da echt einen guten Job gemacht hat und viel Input noch gegeben hat und viel erklärt hat. Das hat sich super ergänzt mit dem Carsten Soßmeier. Und ja, aus deutscher Sicht lief, wie gesagt, der Nationenpreis dieses Jahr nicht ganz so gut. War Platz 5. Und ja, aber auch Markus Ening und Stargold haben sich dann nochmal gesteigert im Nationenpreis von der ersten zur zweiten Runde. In der ersten Runde hatten sie 8 Strafpunkte und in der zweiten sind sie fehlerfrei geblieben und war auch wieder eine sehr harmonische Runde von den beiden. Und was man noch positiv erwähnen kann zum Donnerstag ist halt das Highlight in der Pause, dass das Top-Pferd von Simone Blum, die Alice, verabschiedet wurde. Oder einzige Top-Pferd, wie auch immer. Also jedenfalls Alice wurde verabschiedet im Nationenpreis. Und dann das Publikum, das hat sehr gut reagiert, weil es gab einen Sturz von dem Franzosen Marc Dilazar. Und da ist sowohl die Trense als auch die Fliegenmütze beim Pferd noch irgendwie verrutscht. Also Sturz ist glimpflich ausgegangen, ist beiden nichts passiert. Und dann ist das Pferd erst über den Platz gelaufen. Das konnte dann relativ schnell eingefangen werden. Und da wollte das Publikum eigentlich schon applaudieren. Aber Marc Dilazar hat gesagt, hat eine Geste gemacht, bitte nochmal ruhig sein, bis wieder die Trense und so alles richtig sitzt. Und dann konnten die Pfleger, die da mit auf dem Platz waren, dann schnell wieder die Trense richten. Und dann hat das Publikum erst wieder applaudiert. Und ansonsten, also es war sehr einfühlsam, das Publikum, das kann man noch sagen. Und zum Samstag ist noch zu sagen, dass es da aus deutscher Sicht kein Podest, aus deutscher Sicht war Philipp Weishaupt da noch sehr schnell unterwegs, allerdings am letzten Hindernis einen Fehler gehabt und dementsprechend war der nur auf Platz 5. Und ja, am Sonntag, wie gesagt, Markus Ening hat gewonnen vor Daniel Deusser und Killer Queen und Philipp Weishaupt mit Cineday. Und André Thieme war so ein bisschen der Pechvogel, weil er hatte einen hauchdünnen Fehler am Wassergraben, ist auf das Band, was dahinter ist, draufgetreten. Und ja, ansonsten war das auch von André Thieme eine gute Runde. Und was man noch positiv erwähnen kann, ist, dass Stargold super entspannt war, weil zwischen zweiten Umlauf und Stechen wurde er noch mal kurz eingeblendet, Markus Ening, wie er auf dem Abreiteplatz noch mal mit Stargold Schritt gegangen ist. Und der ist da im langen Zügel, ist Stargold da entlang gelaufen und das war mega entspannt. Ja, genau. Und dann ist noch zu erwähnen, dass Ludger Berbaum seine Karriere beendet hat am Sonntag. Und apropos Karriereende, auch das Pferd von McLean Ward wurde in die Rente geschickt, hat er am Ende des Tages angekündigt, dass das der letzte Auftritt war. Also McLean Ward, der Amerikaner, hat im ersten Umlauf dann aufgegeben, weil er am Anfang des Parcours zwei frühe Fehler hatte. Genau. Und zur EM ist noch zu sagen, dass es noch keine Longlist gibt, weil die EM erst sehr spät ist und dementsprechend gibt es im Vergleich zu den anderen beiden Disziplinen noch keine Longlist. Otto Becker will sich da noch ein bisschen Zeit lassen, will sich noch ein paar Springen angucken und dann erst entscheiden, wer wirklich mit zur EM fährt.
Danke an Mareike auf jeden Fall an der Stelle für die Eindrücke des CHIO, des bekanntesten Reitsport-Events im ganzen Jahreszirkus, das natürlich in Aachen auch dann einen traditionellen Austragungsort hat. Auch das natürlich mit Geländeritt und so immer spektakuläre Bilder. Carsten Soestmeier, die bekannte Stimme dazu im ARD-Kosmos. Also, das ist auch immer eine Sache, die man sich ganz gut anschauen kann. Und findet eigentlich auch jedes Jahr, wenn ich mir das so richtig durch den Kopf gehen lasse, der letzten Jahre bei uns hier, Benni, immer seinen Platz. Deswegen muss das auch heute wieder so sein. Und danke auch jedenfalls nochmal an Mareike für das Aufbereiten. Bereitende Informationen.
Ja, ganz genau. Da ist natürlich auch schön, dass wir da mittlerweile doch auf ein paar Leute zurückgreifen können für die Sportarten in den Fällen, in denen wir dann doch ja, zu wenig selbst zu berichten haben, aus Gründen wegen ja, dem Fall, dass wir vielleicht etwas nicht schauen konnten oder doch wirklich einfach zu wenig Kenntnis über eine Sportart haben. Und das ist leider Gottes der Fall im Reitsport. Aber ja, dann nochmal danke an Mareike und ich würde sagen, dann gehen wir in die nächste Pause und legen dann unter anderem weiter mit dem Dartsport, der natürlich noch fehlt. Ja, auch das Skispringen im Sommer darf nicht fehlen. Und natürlich auch unter anderem gibt es noch den Fußball.
Ja, genau. Aber allerdings nach der Pause zuerst Leichtathletik, auch das eine Sportart, wo wir uns sicherlich die eine oder andere Unterstützung holen werden in den kommenden Wochen. Freut euch darauf und dann bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Leichtathletik. Dann haben wir gleich den Dartsport und natürlich auch Skispringen noch auf dem Programm. Wir beginnen mit der Leichtathletik, Benni. Da kann ich gerne von zwei Diamond League Meetings aus Lausanne und aus Stockholm berichten.
Ja, gerne, gerne. Bring uns da mal bitte aufs Laufende.
Aufs Laufende. Benni ist noch am Wochenende hängen geblieben.
Oh ja.
Weil kann ich mich schon mal mit der Leichtathletik beschäftigen. Lausanne, wie gesagt, das erste von den beiden Diamond League Meetings, was in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Unter anderem Gina Lückenkämper und Julian Weber gut dabei gewesen. Podestplätze erreicht. Lea Meyer, ihr bisher zweitschnellstes Rennen über die 3000 Meter Hindernis eingelaufen. Besser gesagt, fahren wir ein bisschen, nicht förderlich für die Disqualifikationswertung. Temporeiche 5000 Meter, also wirklich auch da Weltjahresbestzeiten. Und was natürlich wirklich besonders bemerkenswert ist, ist Ryan Crouser, der Kugelstoß-Weltrekordler mit 23,56 Meter, hat jetzt weiterhin diese 22-Meter-Serie im Petto, das heißt 5 Versuche über 22 Meter. Das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung. Im Sprint war unter anderem Alexandra Burkhardt über die 200 Meter am Start. Hat sich so ein bisschen gesteigert und natürlich ist dann eine Nachricht, die natürlich besonders bitter ins Konto reingeschlagen hat, die Verletzung von Lisa Meyer, die ja letztes Jahr natürlich unter anderem bei den European Championships wichtiger Bestandteil war, der EM-Goldstaffel über 4x100 Meter zusammen mit Alex Burkhardt, Gina Lückenkämper und Rebecca Haase. Die hat sich leider jetzt eine Verletzung zugezogen und wird nicht nur für Kassel, sondern auch für die Weltmeisterschaften in Budapest ausfallen. Dicke Besserung auf jeden Fall da an sie, das war ein bitterer Schock. Und das zweite Diamond League Meeting gab es in Stockholm. Da waren unter anderem Malaika Mihambo und Joshua Hartmann am Start. Es war so ein bisschen regnerisch, deswegen dafür mit den Top-Leistungen nicht ganz so krass. Malaika Mihambo muss man allerdings auch sagen, im Vergleich zum letzten Jahr mit 6,66 Meter jetzt nicht so in der überragenden Form. Sie wird halt auch nicht als beste Deutsche nach Kassel anreisen im Weitsprung, wie ich das gesehen habe. Aber da bin ich dann gespannt, wie sich das am Wochenende entwickelt. Joshua Hartmann, Sprinter über die 100 Meter, 10,23 Sekunden. Ansonsten ja auch im Diskuswurf, unter anderem der Regen sorgte für Probleme. Die Olympiasiegerin Allman aus den USA konnte keinen einzigen gültigen Versuch zustande bringen. Perkovic hat stattdessen gewonnen, die bekannte Kroatin. Christian C. bei den Männern gekratzte an den 70 Metern, da hatten wir noch keinen Weltrekord, das ist ja auch so ein Name, den wir immer auf dem Schirm haben. Und Weltrekord ist natürlich auch mal das Stichwort für Arnaud Duplantis, der war auch dabei, zu Hause natürlich 6,05 Meter, auch da gab es keinen Weltrekord, aber natürlich ein 6-Meter-Sprung und ja, Protestaktionen gibt es auch in der Leichtathletik, 400 Meter Hürden. Konnte nur Carsten Warholm ins Ziel laufen, alle anderen wurden mehr oder weniger aufgehalten. Das passiert also auch weiterhin im Sport. Sam Parsons war dabei. Also viele Deutsche, die sich da nochmal gezeigt haben, bevor es dann am Wochenende in Kassel rund geht. Und da freue ich mich dann drauf. Und da werden wir sicherlich auch eine Form der Berichterstattung über die Social-Media-Kanäle von uns bereitstellen.
Ja, ganz genau. Und weil wir eben ja bei einer Verletzung waren, habe ich natürlich noch hinzuzufügen, was wir im Tennis vergessen haben. Denn Jan-Lennard Struff hat sich ja auch noch verletzt und wird am Wimbledon-Turnier nicht teilnehmen können. Und das in einer Phase, in der er ja in absoluter Topform war. Ich glaube, Zverev hat jetzt auch nochmal über ihn gesagt, er war sich eigentlich sicher, dass Struff gerade mit dieser Form auf dem Weg in die Top 10 war. Also es ist schmerzhaft. Einige Verletzungen gerade an verschiedenen Stellen und auch Meyer war ja in Top-Verfassung im vergangenen Jahr und hätte sich ja auch nochmal an die ein oder andere Bestzeit anknüpfen können in dieser Form. Soll nicht sein, sie war auch selbst sehr frustriert, aber das ist der Sport, es hat eben nicht nur die schönen Seiten, aber ich würde sagen, dann wäre es das erstmal von der Leichtathletik. Ja,
das wird auch wirklich cool, ne? Also am Wochenende, ich meine, Gina Lückenkämper, guck dir mal die Zeiten an, das haben wir ja die letzten Wochen über besprochen, wie knapp sie unter über 11 läuft. Also deutsche Meisterschaften sind ja eigentlich schon so ein bisschen Generalprobe und da könnte es natürlich richtig brennen am Samstagabend, da bin ich gespannt. Stabhochsprung, damit steigt der Tag ein, also mal gucken, inwieweit wir das begleiten können, das wird auf jeden Fall schön. Es gibt noch ein paar Karten, also wer dabei sein möchte am Wochenende, Aue Stadion Kassel ist die Adresse, da ist immer gerne Publikum zu sehen. Ansonsten die verschiedenen Livestreams hatten wir schon angesprochen am Anfang, Düsseldorf, Berlin, die ganze Republik brennt mit Sportveranstaltungen am Wochenende, da kann man sich sicherlich wieder einmal nicht nur Tour de France und Wimbledon angucken.
Genau, also die Leute, die tatsächlich Freizeit haben, können da den ganzen Tag mal wieder vorm Fernseher verbringen. Genau, das wäre es aber aus der Leichtathletik und bevor wir dann zum Wintersport, das klingt so blöd, aber ja, zum Wintersport übergehen, gucke ich natürlich noch mal ganz kurz für euch auf den Dartsport, damit ihr das nicht machen müsst. denn da fand das nächste European Tour Turnier und vor allem ein sehr wichtiges European Tour Turnier statt, weil es das letzte Turnier vor dem World Matchplay ist. Das letzte European Tour Turnier vor dem World Matchplay, vor dem großen Sommerhighlight im Darts-Kalender. Und da ging es natürlich auch noch um die letzten Tickets fürs World Matchplay. Was wir sagen können, ist, dass Ricardo Pietrzyk um einen Platz das World Matchplay verpassen wird. Das ist natürlich ärgerlich, aber das zeigt dennoch, wie nah er gerade tatsächlich an den Topspielern gerade dran ist, wenn auch noch nicht in der Rangliste. Aber generell war es aus deutscher Sicht durchaus ein okayes Wochenende. Wir hatten wieder einen Spieler in Runde 3 im Achtelfinale mit Martin Schindler, der dort gegen das fast schon eigentlich niederländische Wunderkind Gian van Veen 2-6 ausgeschieden ist. Van Veen konnte übrigens in Runde 2 ja auch einen Shootingstar schlagen und das mit einem Whitewash 6:0. Und bei diesem 6:0 gegen Damon Hatter spielte Jan van Veen übrigens einen 115er Schnitt. Also Wahnsinn, was der gerade abreißt. Ja, Clemens, Gabriel Clemens schafft es in Runde 2, ging da aber gegen Ryan Searle im Decider mit 5:6 raus. Was gibt's noch? Raymond van Barneveld im altehrwürdigen Duell gegen den Niederländer Michael van Gerven. Heißt es am Ende 6:3 für van Barneveld. Er schafft es am Ende sogar ins Viertelfinale. Und auch der ist beim World Matchplay dabei. Das wird doch besonders, weil es das erste Turnier für ihn beim Matchplay seit 5 Jahren ist. Also dazwischen war ja auch sein vermeintlicher zwischenzeitlicher Rücktritt. Am Ende gewann das Turnier übrigens Luke Humphreys mit 8:7 gegen Dirk van Dijvenbode im Finale und holt sich damit seinen 5. European Tour Titel generell. Er hat ja im letzten Jahr seine ersten 3 geholt. Und Dirk van Dijvenbode hatte tatsächlich einige Matchstarts, also auch da, das war wirklich sehr schmerzhaft für ihn. Und auch James Wade konnte sich zurückmelden mit einem Halbfinale. Auch der fand faktisch eigentlich in diesem Jahr kaum statt und kann damit doch nochmal zeigen, okay, kurz vor Matchplay bin ich auch wieder am Start und das passt auch zu diesem Spieler James Wade sehr, sehr gut.
Bist du bereit für den Wintersport, Benny?
Natürlich bin ich das.
Die European Games fanden in diesem Jahr in Polen statt. Wir hatten ja letztes Wochenende unter anderem die Team-Europameisterschaften in der Leichtathletik. Das Ganze fand zum 3. Mal statt. Krakau in Kleinpolen natürlich als Hauptaustragungsort. In Zakopane ist sonst weiter nichts passiert. Und eben Skispringen doch, weil sich die Polen das als separate Disziplin dazu gewünscht haben. Das heißt, wir hatten jetzt erstmalig European Games Skisprungwettbewerbe. Ich glaube auch nicht, dass das bei den nächsten Austragungen geben wird. Die Infrastruktur dafür ist eben nicht ganz so leicht bereitzustellen. Es ist ganz interessant gewesen, weil es eben der erste große, wirklich international relevante Wettbewerb ist, der auf der neuen Normalschanze in Zakopane, die komplett neu gebaut worden ist, vor im letzten Jahr, glaube ich, ausgetragen wurde. Die waren nicht ganz so schlecht besetzt, die Wettbewerbe. Wie gesagt, 2 Einzelwettbewerbe auf der Normalschanze, Herren und Damen, ein Mixed auf der Normalschanze und dann ging es auch für beide auf die Großschanze und spätestens beim Herren-Einzel von der Großschanze hat man auch wirklich gesehen, wie gut das Ganze besucht war. Da waren auf jeden Fall mehr Leute als letzte Woche in Rossow bei der Team-EM, bei der Norbert König ja gefühlt schon alleine im Stadion stand.
Ja, ganz genau und grundsätzlich war es ja auch wirklich ein prestigeträchtiges Turnier, wenn man sich das, zumindest wenn man sich das Teilnehmerfeld anguckt. Denn also bei den Frauen war das eigentlich fast komplette Top-Besetzung, was die meisten Teams da an den Start brachten. Auch Deutschland kam mit, Achtung, nicht Katharina Althaus, sondern mittlerweile Katharina Schmid und Selina Freitag unter anderem an den Start. Und bei den Herren waren auch viele, viele Top-Athleten dabei. Ancelanisek zum Beispiel war aus Sicht des Slowenen dabei. Aber auch da beim deutschen Team zum Beispiel gab es einige Athleten, die geschont wurden. Das heißt unter anderem Karl Geiger und Markus Eisenbichler waren nicht am Start. Aber David, ich würde sagen, ich gehe mal kurz auf die ersten Events ein, oder?
Ja, genau. Ich würde einfach so ein bisschen Medaillenträger, Trägerinnen und vielleicht deutsche Highlights und generell genau. Überdenkenswertes anführen, genau. Grafikmäßig hat das eigentlich ganz gut ausgesehen, ein bisschen was hat nicht funktioniert mit der Gate-Abrechnung und am Ende war es mit den Punkten ein bisschen Chaos am Anfang, aber es war trotzdem schön, das die letzten Tage zu verfolgen, Penny, bitte.
Ja, ganz genau. Und bei den Frauen auf der Normalschanze gab es dann auch eine kleine Überraschung, denn Jacqueline Seifriedsberger, die Österreicherin, gewann überraschend vor Nika Preutz, auch ein Top-Ergebnis von der jungen Slowenin, und Marita Kramer, das war das Podium, beste Deutsche war Selina Freitag. Bei den Herren auf der Normalschanze hieß der Sieger am Ende Daniel Tschofenik. Da gab es sogar einen Doppelsieg aus österreichischer Sicht mit Jan Hörl zusammen. Und Gregor Deschwanden konnte tatsächlich vor dem deutschen Philipp Raimund von einem Namen wie Marius Lindwig oder auch einem Robert Johansson auf Rang 3 landen. Also auch da gab es eine kleine Überraschung. Es gab ja auch einen Mixed-Wettbewerb, wie wir schon in der vergangenen Woche gesagt haben. Den gewannen auch die Österreicher, ja, die auch in der Breite wirklich das stärkste Team hatten. Kramer, Hörl, Seifriedsberger und Tschofenik gingen da an den Start vor Norwegen und Slowenien. Deutschland am Ende in der Besetzung Rupprecht, Konstantin Schmid, Selina Freitag und Philipp Raimund auf Rang 4 verpassten da also denkbar knapp das Podium. Und was war auf der Großschanze?
Vielleicht Mixteam, noch 2 Bemerkungen dazu. Es ist wieder einmal bemerkenswert, das haben die beiden Louis und Ulrike Kressler in der Flugstunde auch schon angesprochen, das ist einfach lächerlich, wenn du in Polen European Games Skispringen dir wünschst und dann es sind da halt David Kubacki, der Gott sei Dank wieder da ist, herzlich willkommen zurück, und Piotr Żyła, die natürlich Weltklasse-Sprünge zeigen, und dann sind da Anna Twardosz und Nicole Kandela, die da einfach nicht mithalten können. Also da läuft in Polen nach wie vor was schief, auch die Schweiz hat ein Mixteam gestellt, sogar die Ukraine war dabei, also das war auf jeden Fall ganz schön, das so zu sehen. Für Deutschland Ruprecht, Schmid, Freitag und Raimund am Start und auf der Großschanze, denke ich. Ist auf jeden Fall cool, dass Deutschland da zwei Medaillen einheimsen kann, denn Selina Freitag gewinnt Bronze von der Großschanze hinter Nika Krishna und Nika Preutz, also Nika Selina auf dem Podium. Und bei den Herren ist es Kubacki, der natürlich nach dieser emotionalen Auszeit gegen Saisonende mit nach der schweren Erkrankung seiner Frau, der es ja halt Gott sei Dank wieder besser geht, wieder richtig schön reinstartet, sich den Heimsieg hier holt vor Jan Hörl und Philipp Raimund.
Ja, ganz genau. Also auch da geht es für Philipp Raimund doch weiter mit seiner Topform, die er auch im Winter hatte. Sau viele Top-15-Plätze, auch mal ein paar Top-10-Plätze dabei gewesen. Der hat sich wirklich etabliert im Weltcup-Team der Deutschen und war doch einer der Lichtblicke in einem doch durchwachsenen deutschen Team im Winter. Und das Gute ist, für die Skispringer geht es ja Ende des Monats auch schon weiter. Da fängt ja jetzt langsam der Sommer-Grand Prix an. Und der erste findet tatsächlich ab dem 29. Juli im französischen Courchevel statt. Auch ganz traditionell ja mittlerweile ein Sommer-Grand Prix-Ort und Austragungsort. Und ja, das war ja so gesehen jetzt eigentlich die Generalprobe für die sommerlichen Weltcups in Anführungszeichen.
Genau so ist es. Hinterzarten findet ja leider nicht statt aus finanziellen Gründen. Und dann haben wir mit Courchevel und natürlich Tschirk heißt es. Tschirk, habe ich mir extra gemerkt, nicht Strick. Das hat Louis Hodoch natürlich perfekt in der Aussprache hinbekommen. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Wird ja auch Weltcup-Schanze sein nächsten Winter. Und dann ist tatsächlich ja quasi 7-8 Wochen Pause. Das ist aber in Absprache mit den Teams so. Dann geht es erst Ende September in Rasnow, Rüschnow, wie auch immer weiter. Und dann nicht am Tag der Deutschen Einheit, sondern in der Woche danach in Klingenthal zu Ende. Aber das werden wir dementsprechend natürlich auch begleiten, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Die haben noch Hinzenbach dazwischen. Also ja, Skispringen bleibt weiter aktuell bei uns natürlich auch eine Kernsportart, weil im Gegensatz zum Reitsport könnten wir da zumindest sagen, dass wir uns da ein bisschen auskennen.
Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Und ja, damit würde ich fast sagen, sind wir auch mit unserem Skisprungteil, der ja selbst im Sommer offensichtlich nie fehlen darf, am Ende angelangt und freuen uns dann im letzten Teil unserer heutigen Folge ja nochmal auf den Fußball blicken zu dürfen. Natürlich die geliebte und beliebte Rubrik, wie viele Spiele hat mittlerweile eigentlich Arminia Bielefeld, das geht natürlich auch noch weiter und da bleibt ihr natürlich auch gleich auf dem Laufenden und da freut sich auch David bestimmt schon riesig drüber.
Absolut, genau. Bleibt dran, bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. So ein paar kleine Schlagzeilen betreffend verschiedene kleinere News, andere Transfergerüchte und so weiter und so fort. Wir müssen aber einsteigen natürlich mit der U21-Europameisterschaft. Wie dieses Thema natürlich auch vorhin schon mal aufgetaucht ist. Im Fußball läuft es zwar weithin nicht so gut wie im Handball. Die deutschen Titelverteidiger sind in der Vorrunde ausgeschieden. Das heißt, die Viertelfinals wurden natürlich auch ohne deutsche Beteiligung ausgetragen. Bennys Kommentar zum deutschen Aus könnt ihr gleich hören. Vorher kann ich euch auf den Stand bringen, wie es da jetzt aktuell aussieht. Viertelfinale setzte sich Israel gegen Georgien durch, Spanien gegen die Schweiz, auch ein interessantes Duell, was wir bei den Senioren auch immer sehen, England gegen Portugal und die Ukraine hat tatsächlich gegen Frankreich gewonnen. Das heißt, wir haben morgen die beiden Halbfinals, Israel gegen England und Spanien gegen die Ukraine. Ich glaube, dass es am Ende Israel gegen Ukraine ein mögliches Finale sein könnte, ist wirklich bemerkenswert auf allen möglichen Ebenen. Und das ist so, glaube ich, ein ganz interessanter Fakt, der am kommenden, oh Gott, was ist das Finale, am Samstag entstehen könnte.
Ja, vor allem, weil, glaube ich, die wenigsten Israel zugetraut hätten, in dieser Todesgruppe C überhaupt durchzukommen, weil man hatte Deutschland und England in einer Gruppe. Das ist wirklich ja, hammerhart. Und dass die da überhaupt als Zweitplatzierte in dieses Viertelfinale eingezogen sind und dort dann ja auch gegen Georgien gewinnen konnten. Ja, also definitiv die Überraschung. Das Deutsche aus, ich glaube, man muss es nicht mehr groß kommentieren gegen England. Die Vorstellung war dann auch nochmal blutleer. Auch viele individuelle Fehler. Man hätte rein von der Dominanz her die ersten beiden Spiele auch beide gewinnen müssen. Gerade auch noch die rote Karte von Israel dagegen Deutschland hätte eigentlich dazu führen müssen, dass man da auch noch die drei Punkte mitnimmt. Am Ende geht man mit einem Punkt sang- und klanglos in der Gruppenphase unter und ja, da bleibt natürlich auch sicherlich was am Nationaltrainer Di Salvo hängen. Und ja, ich bin gespannt, was da als nächstes passiert, weil ich hatte eigentlich ein sehr gutes Gefühl mit dem Kader. Wir haben eigentlich eine sehr starke U21-Nationalmannschaft zusammen mit einer jungen, hungrigen Truppe, zwar mit wenig großen Namen auch dabei gehabt, aber mit vielen doch standhaften Bundesliga-Profis mittlerweile, das darf man nicht vergessen. Und da muss einfach gegen so Teams, gegen Teams, die man eigentlich nicht auf einem Niveau sieht, wie Israel zum Beispiel, wie Tschechien, da muss am Ende man diese Siege holen.
Ja, absolut. Ich weiß noch, wie ich vor einem Monat in Marrakesch dann im Hotelbett lag und die Folge mit dir und David gehört habe, wo wir ja vorher schon gesagt haben, ihr guckt so ein bisschen auf den Kader, das ist wirklich cool. Matrigiani, Moukoko und Co., die da wirklich das Potenzial haben, was richtig Großes zu zeigen. Jetzt dieses frühe Aus, das ist wirklich enttäuschend. Natürlich auch für Sat.1, die sich erhofft haben, da jetzt irgendwie was richtig Cooles auf die Beine stellen zu können. Aber naja, dann bleibt die Georgien-Reise von Opti wohl irgendwie ohne Happy End. Aber das sei so und dann hoffen wir da auf Besserung und nicht, dass man sich da dem kompletten DFB-Virus hingibt und dass ja jetzt auch irgendwie gar nichts mehr Schönes zu vermelden ist. Dann blicken wir ganz kurz auf den Goldcup, denn da gibt es in Anlehnung an dieses spektakuläre Finale Israel gegen Ukraine, was ja möglich sein könnte bei der U21-Europameisterschaft, schon drei feststehende Teams für das Viertelfinale. Da ist der dritte Spieltag in der Gruppenphase gerade noch am Laufen und fürs Viertelfinale bereits qualifiziert sind die USA, Jamaika, Mexiko und Katar. Benni.
Ja, Katar ist da dabei. Und hat überraschend tatsächlich Mexiko geschlagen. Das ist doch tatsächlich eine Überraschung mit 1-0. Ansonsten, ja, gab es eben die Schützenfeste, die man vielleicht auch so erwartet hatte. Unter anderem Jamaika schlägt St. Kitts und Nevis 5-0, USA 6-0 gegen Trinidad und Tobago und so weiter. Also dafür ist das Line-Up im altgedienten Gold Cup ja doch nicht ganz so auf einem Niveau größtenteils. Da hat man dann eben die großen Teams, die herausstechen. Aber dass Katar tatsächlich ein Team wie Mexiko schlagen kann, ist doch eine der Überraschungen.
Genau, Mexiko und Katar ziehen beide eben aus Gruppe B jetzt ins Viertelfinale rein. Auch da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht im weiteren Turnierverlauf. Turnierverlauf ist das richtige Stichwort für die Frauenweltmeisterschaft, die ja auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Es gibt ja lange Akklimatisierungszeit der deutschen Elf von Martina Voss-Tecklenburg, die ja noch nicht ganz feststeht. Der Kader muss jetzt nominiert werden nach dem letzten Testspiel am 7., also am Freitag um 20.30 Uhr in der ARD gegen Sambia, oh Gott. Benni, jetzt hast du mich, jetzt bin ich gerade auf blankem Eis, aber das kriegen wir gleich raus.
Sambia,
am 7.7. Sambia,
glaube ich.
Samoa, wäre ein bisschen Quatsch. Sambia war es. Genau, das letzte Testspiel war ja, wie gesagt, gerade asiatische und afrikanische Gegner dann auch in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft auf die deutsche Auswahl treffen. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele erste Testspiele. Vieles davon habe ich gesehen, zeigt Sky jetzt auch irgendwie Dortmund, Frankfurt, Liverpool. Die Bayern, da gibt es schon wieder ganz nette Partien, aber das ist natürlich immer wenig aussagekräftig. Transfer-News, weiß ich nicht, was du dazu vermelden hast, gerade ganz aktuell. Schoboschlei wechselt zum Beispiel zu Liverpool, bei Halstenberg wird überlebt, aber zurück nach Hannover geht. Mhm. Was hat dich da in den letzten Tagen irgendwie aufhorchen lassen?
Naja, natürlich Adi Hütter, der jetzt neuer Trainer beim AS Monaco wird. Auch da natürlich gibt es eine deutsche Achse in Monaco. Gut, Nübel geht zurück zu den Bayern, aber man hat auch Kevin Volland zum Beispiel noch in Monaco, soweit ich weiß. Also Monaco hat eigentlich bisher gute Erfahrungen mit deutschen Spielern und Trainern gemacht. Kovac war ja auch schon mal da, glaube ich. Die Achse bleibt also bestehen zwischen Deutschland und Monaco. Sicherlich wird sich da auch zu dem Stammtisch von den Geissens dazugesellt. Das wird bestimmt auch so unterhaltsam. Ich weiß, Adi Hütter ist Österreicher, aber dennoch natürlich deutschsprachig. Aber sonst habe ich da jetzt, glaube ich, nichts, was mir sofort in die Quere kam. Also klar, es gab etliche Spieler, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind, darunter auch Roberto Firmino zum Beispiel. Und da gab es ja viele weitere, die angekündigt haben, künftig da zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie groß die Aufmerksamkeit da später drauf sein wird. Ich habe diverse Fußball-Accounts schon gesehen, die da viele Bilder zu gepostet haben. Benzema spielt da jetzt auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis auf einen kurzfristigen Hype und einen kurzen Blick darauf was Langfristiges gibt, oder?
Nee.
Wie also China zum Beispiel damals mit Oscar und Co.
Weißt du? Ja, mal gucken. Also Geld regiert die Welt. Interessant ist natürlich, dass die Leute jetzt da nicht nur die Karriere ausklingen lassen, sondern dass immer neue, jüngere Spieler auch dahin gehen. Oscar ist ja, wie gesagt, das erste Beispiel damals gewesen. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich wage da keine Prognose, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, mal gucken, was an Transfermeldungen in der Bundesliga noch so kommt. Was beschäftigt sonst noch die Bundesliga? Es sind die ersten Ansetzungen für die ersten beiden Ligen draußen. Unter anderem, Benny, kann man sich sicherlich freuen auf das Topspiel in der zweiten Liga am zweiten Spieltag, Samstagabend, Schalke gegen Kaiserslautern. Das zwiebelt doch ordentlich.
Das zwiebelt ordentlich und immerhin ist ja auch tatsächlich das Eröffnungsspiel der zweiten Liga ein altbekanntes von der vorletzten Saison, denn Schalke trifft wieder auf den HSV im ersten Spiel. Auch das, natürlich muss dann so ein Topspiel dann wieder zum Start auf uns Schalker warten. Das wird hart, aber ich glaube, wir haben da tatsächlich eine zweite Bundesliga zusammen, die Spaß machen würde. Ich meine, gab ja auch viele tolle Transfers. Ich denke da an Stindl zum Beispiel, der ja jetzt bei Karlsruhe spielt, der auch nochmal die zweite Liga bereichern wird. Und viele Kader konnten doch auch in der Breite relativ zusammengehalten werden von den Top-Teams in der Liga 2, die nicht aufsteigen konnten. Auch der HSV konnte da.
Oder die nicht abgestiegen sind.
Aber ja, ich denke, das wird auch in dieser Saison wieder eine spannende zweite Liga-Saison und ich freue mich auf das, was da kommt. Und es ist ja sehr bald. Es beginnt ja schon Ende diesen Monats.
Ja, also tatsächlich ist es jetzt das erste, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da aus dem Fenster lehne, das erste Mal seit unserem Podcast-Beginn, dass wir jetzt eine Saison haben, wo keiner unserer beiden Vereine in der ersten Liga spielt, oder?
Ja, definitiv. Also
ja, ganz neue Zeiten für uns.
Irre, ja.
Und wieder spielen wir nicht in der gleichen, Mist.
Ja, genau. Also da steigen wir schon ab und dann machen wir schon, also schaffen wir es schon tatsächlich, dass ich die große Hoffnung habe, dass wir zusammen ins Stadion gehen können zu einem Spiel unserer beiden Vereine und dann enttäuscht ihr uns so. Also, was soll das?
Ja, das ist echt traurig. Kommen wir gleich zu Arminia. Vorher noch zwei kleine Neuigkeiten, die ich ganz interessant finde. Zum einen, dass der SC Freiburg, die erste Herrenmannschaft, wieder ein Pflichtspiel im Dreisamenstadion absolvieren wird. Und zwar das erste Pokalrundenspiel, allerdings als Auswärtsmannschaft, denn Oberachern in der Nähe von Freiburg wird das Dreisamenstadion nutzen. Das ist ganz interessant, denn die haben eine Tribüne, die seit dem Bundesliga-Auszug der Freiburger da gar nicht mehr genutzt worden ist. Und wenn wir schon bei Stadionneuigkeiten bleiben, haben wir jetzt auch endlich die Entscheidung vom Union-Präsidium von Berlin bekommen, dass Union Berlin die Champions-League-Spiele im Olympiastadion austragen wird. Einfach mit dem Hintergrund, um allen Leuten die Chance zu geben, dabei zu sein. Währenddessen die Youth-League-Spiele, das sind ja immer auch die Juniorenmannschaften aller Champions-League-Teilnehmer dabei. Das findet ja meistens immer dann am Vormittag oder Nachmittag statt. Das findet dann in der Alten Försterei statt und ich finde, das ist ein ganz schöner Kompromiss.
Definitiv ist ein guter Kompromiss, aber mich würde mal interessieren, was die Hertha-Fans und Spieler dazu sagen. Endlich wieder Champions League im Olympiastadion, aber dann vom alten Konkurrenten. Also das wird natürlich, ich bin gespannt, ob es da ein bisschen Gegenwehr gibt. Aber es ist natürlich so, dass es die alte Försterei leider nicht ausreicht von der Kapazität her.
Doch, es hätte tatsächlich funktioniert, weil die UEFA weiterhin verlängert hat, diese Testphase, dass auch Stehplätze im internationalen Pokal erlaubt sind für die Top-Nationen. Es hätte funktioniert. Das war jetzt am Ende tatsächlich eine Entscheidung von Union selbst. Finde ich bemerkenswert, wie das Ganze aussieht, haben wir ja schon gesehen in den Conference-League-Spielen, glaube ich, als dann die blaue Laufbahn rot überdeckt worden war. Also das werden schon interessante Bilder und ich glaube, für Union-Fans ebenso Gänsehaut wie bei uns jetzt mit der Eintracht letztes Jahr.
Ja, definitiv. Das wird, glaube ich, wirklich ein Hexenkessel. Also auch im Olympiastadion wird das, glaube ich, richtig spaßig und ich glaube auch, da wird man dann mal sehen, das wird auch spannend zu sehen sein, an welche Kapazität denn auch die Union-Fans heranreichen können, weil die Alte Försterei ist ja verhältnismäßig dennoch ein kleines Stadion und dann wird das natürlich doch ein paar mehr Plätze sein, die vielleicht auch da verkauft werden und wie viele es sind, das wird auch eine spannende Frage sein. Ich habe da gerade was reinbekommen, denn es gibt tatsächlich einen Wechsel innerhalb der Bundesliga, der vielleicht doch auch ein bisschen für Furore sorgt, denn Jonas Hofmann wechselt von Gladbach per Ausstiegsklausel tatsächlich zu Bayer 04 Leverkusen für 10 Millionen.
Oh.
Der wird jetzt 31. Der nächste Spieler.
Gladbach wird so eine schwere Saison haben nächstes Jahr.
Der nächste, das wird richtig hart, glaube ich. Der nächste wichtige Akteur in der Formation von Gladbach, neben Stindl, zwei Führungsspieler, die jetzt weg sind. Hofmann ja zudem auch noch einer der besten in dieser Saison, in der schwachen Saison von Gladbach. Das wird spannend, was da mit Gladbach passiert. Und ich glaube, für 10 Millionen Ausstiegsklausel hat da Leverkusen definitiv einen guten Deal gemacht, der diese Offensive dann noch unberechenbarer macht.
Auf alle Fälle. Und auch die Möglichkeit, im Hinblick auf die Europameisterschaft ein bisschen zu glänzen. Und das muss er auch, weil ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, der auch ja so mit Einzelaktionen, ähnlich wie Gosens vor 2 Jahren, auch Spiele einfach umdrehen kann und da so ein bisschen Räume schafft offensiv. Also interessant. Danke für den Einwurf an der Stelle. Dann kann ich euch noch sagen, dass Arminia weiter Spieler verpflichtet hat. Ich glaube, müssten jetzt schon mal mindestens 22 Spieler sein, je nachdem, welche Junioren-Torhüter man jetzt noch mit dazu zählt oder nicht. Wirklich beeindruckende Namen, die mitunter auch verpflichtet worden sind. Also hier Nassim Bourgelab, hast du mir zumindest gratuliert dazu. Es gibt auch andere Spieler, die jetzt verpflichtet worden sind, wo die Leute sagen, okay, Niklas Szybnowski beispielsweise aus Düsseldorf, das sind Spieler, mit denen man eigentlich ganz gut was anfangen kann. Hoffen wir, dass es sich anders darstellt als beim ersten Testspiel, denn das hat man gegen Lippstadt 3:0 verloren.
Genau, da waren aber natürlich auch noch sehr dezimiert im Kader. Ja, das gehört natürlich dazu, dass dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler eine Position spielen musste, die er so nicht gewohnt ist. Zum anderen habt ihr auch viele junge Spieler aus zweiten Mannschaften verpflichtet oder auch aus der Regionalliga verpflichtet, die sicherlich auch noch ein paar Wochen Akklimatisierung brauchen, um auf dem Niveau mitzuhalten. Das geht, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es wichtig, dass man da doch jetzt auch ein paar Spieler wie eben Bourgelab geholt hat, die zumindest auch Zweit- und Erstliga-Erfahrungen auf dem Papier haben und zumindest solide Spieler sind, um da sich wieder zu festigen in der dritten Liga, was, glaube ich, das wichtigste Ziel sein wird.
Ja, so, dann ist die spannende Frage. Wer schießt mehr Tore für Paderborn oder für Bielefeld? Fabian Klos bei Bielefeld oder Max Kruse für den SC Paderborn nächste Saison?
Auch das ist ja ein geiler Wechsel. Ne? Also, was wir jetzt in der nächsten Saison für Spieler in der zweiten Liga haben, das ist wirklich. Stindl hätte schon keiner gedacht, okay, der war 34 beim Wechsel, 33 beim Wechsel, aber dass er dann zu seinem alten Herzensclub Karlsruhe schon wechselt und ja doch immer noch ein wichtiger Spieler ist, gerade als Führungsspieler, war eine Überraschung, aber Max Kruse, das mischt doch wirklich auch nochmal so vom Feuer her die Zweitliga auf. Wer mehr Tore macht, spannend zu sehen.
Ja, genau, das ist ja dann ligaübergreifend, also da hoffe ich dann auf Fabi.
Ja, das kann gut sein. Ich kann
ist
mir
ja
vorstellen,
leider nicht die gleiche Liga, wie wir schon besprochen haben.
Ja, genau. Ich glaube, zweistellig treffen beide, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass beide so bei 10, 15 landen.
Ihr habt es zuerst gehört. On the Pitch am 4. Juli 2023. Ansonsten, Robin Hack geht nach Gladbach. Das ist jetzt durch. Schöne Grüße an das gemischte Hack-Team. Es gibt jetzt wirklich das Hack-Trikot von Gladbach. Man hat sich Tommy Schmidt sicherlich schon lange gewünscht. Janni Serra geht nach Aarhus, spielt jetzt international. Das ist sicherlich interessant. Ramosch zum HSV. Konzbruch, unser Supertalent, zu Greuther Fürth. Vasiliades zu Rostock. Lassmitt zu Schalke war ja schon klar. Hüsing zu Rostock. Also da gehen jetzt schon wirklich Namen zu auch eigentlichen Konkurrenten. Kanuric beispielsweise zu Ingolstadt. Das war der einzige aus dem Vorjahreskader, den man eigentlich noch halten wollte. Auch das hat nicht funktioniert. Also wirklich spannend. Wo es die Leute jetzt alle hingetrieben hat, die jetzt leider Arminia Bielefeld verlassen.
Ja, definitiv. Das ist immer ganz hart bei einem Abstieg, dass man da vielleicht auch. Deswegen zeigt das ja auch immer, man darf sein Herz nicht zu schnell an einen Spieler verlieren. Am Ende ist es eben der Verein, der einen packt und nie ein Spieler, weil das kann so schnell gehen. Da wundert man sich selbst. Und das zeigt
nur
das
Leidenschaft, eigentlich Leidenschaft.
Richtig.
So.
Das ist ein schönes Schlusswort übrigens.
Das ist das Schlusswort der heutigen Folge. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende oder erstmal eine wunderbare Woche mit der Tour de France. Natürlich wieder mit der Formel 1 in Silverstone natürlich. Mit den Finals unter anderem dann Kassel, Düsseldorf. Und da hoffen wir natürlich auch auf ein paar Vor-Ort-Eindrücke. Und mit allem weiteren, was sonst nur noch so ansteht. Unter der Woche gibt es natürlich auch wieder unsere Reels mit den aktuellsten Themen auf YouTube, TikTok und Instagram. Schaut da gerne vorbei, @onthepitch_pod. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer gerne über Interview-Gastwünsche und weiteren Feedbacks zu unseren Folgen. Denn wenn man das mal persönlich gesagt bekommt, wie in den letzten Tagen, ist es immer ganz nett, so ein bisschen Feedback zu haben.
Definitiv, das ist schön. Das ist natürlich besonders interessant, dass dann doch mehr zumindest dass unser Projekt kennen, als man denkt, auch in unserem Gefilden. Aber ich würde sagen, genau, hinterlasst uns gerne Feedback, bewertet uns natürlich auch gerne, unter anderem auf Spotify, bestenfalls mit 5 Sternen. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir da sehen, dass da eine neue Bewertung dazugekommen ist. Und auch für sachliche Kritik sind wir natürlich immer zu haben. Und dann hören wir uns spätestens am nächsten Montag mit einer neuen Folge wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.